Moin, moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Follow on Tour, dem Podcast für all diejenigen, die die beste Version von sich selbst werden wollen. Meine lieben Freunde, ist mal wieder soweit. Christian hat Bock und ich habe einen Gast mitgebracht. Und ja, ich habe mich schon echt die letzten Tage extrem darauf gefreut, denn ich habe heute den Robert Hees mitgebracht. Ja? Und bevor ich den Robert ganz kurz einmal vorstelle und er sich dann selber nochmal im Detail wahrscheinlich ein bisschen vorstellen wird, ja, wollte ich noch einmal ganz kurz wie immer das Prozedere durchgehen. Ja? Und zwar folgendes, ihr Lieben. Ihr kennt das Spiel, wenn ihr heute irgendetwas mitnehmen könnt und sei es nur der kleinste Gedankenanstoß, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Like hinterlasst. Klar, wenn ihr das Ding hier kommentiert, damit wir in den Austausch kommen können, weil ich will euch den besten Content liefern, den ihr kriegen könnt. Und dafür brauche ich euer Feedback. Ja, wenn ihr den Kanal abonniert, wäre ich natürlich unendlich glücklich. Und klar, wenn ihr das auf sozialen Medien teilt und einem Freund, Freundin oder Familienmitglied weitergebt. Denn ich sage es ja jedes Mal wieder, und Robert, du wirst das bestimmt bestätigen können, Mund-zu-Mund-Propaganda ist nun mal die beste Werbung, die man kriegen kann. Von daher würde ich mich darüber am meisten freuen. So, und jetzt würde ich sagen, let's go. Normalerweise, wenn ich einen Gast habe, dann sage ich ja nicht, wie die Folge in Anführungsstrichen mal heißen wird. Ja? Aber heute hatte ich mir gedacht, weil ich das sehr, sehr geil fand, was der Robert und ich vorher so ein bisschen ausgetauscht haben, dass ich mal so ungefähr in ein, zwei Schlagworten anreiße, worum es hier hauptsächlich heute gehen wird. Ja? Nämlich um das Thema Selbstständigkeit, Beziehungskiller, Fragezeichen, von wegen, Ausrufezeichen, so ungefähr.
Ja.
Und genau, also kurz zu Robert, einfach mal die wichtigsten Punkte. Ja, Robert ist Diplom-Ingenieur, war für eine gewisse Zeit lang Journalist, Prozessberater und ist mittlerweile zertifizierter Coach von der International Coach Federation seit, ich glaube, 2004, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, coacht Leute dabei, im Prinzip die Selbstständigkeit mit dem Privatleben und dem Beziehungsleben zu vereinbaren. So, und dort, ich sag mal, den optimalen Weg für jeden Einzelnen zu finden. Das ist so der Hintergrund der heutigen Geschichte. Und jetzt, lieber Robert, darfst du gerne dich mal selber vorstellen, Hallo sagen und den Leuten da draußen erzählen, ob das, was ich hier gerade erzählt habe, dann auch so stimmt.
Im Wesentlichen stimmt es, Christian. Es gibt alle, ich möchte allerdings gleich eine Korrektur anfügen. Ich war zertifiziert bei der ICF, bei der International Coach Federation.
Ja.
Tatsächlich seit 2004, 15 Jahre lang. Mhm. Und ich habe das dann nicht mehr weitergeführt, weil ich gemerkt habe, die Zertifizierung macht für meine Kunden und Kundinnen überhaupt keinen Unterschied.
Oh, okay.
Die fragen gar nicht danach.
Okay.
Das war zwar immer ein Mordsaufwand und die Zertifizierung für die Rezertifizierung zu sorgen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ah, okay, bei meiner Klientel ist es gar nicht so wichtig. Im Unternehmenskontext, also wenn ich für größere Unternehmen noch arbeiten würde, wie ich das am Anfang gemacht habe, da wäre es was anderes. Aber ich beschäftige mich vor allem mit Selbstständigen, also mit Einzelunternehmern,
ja,
und Selbstständigen, die so maximal 10 Leute haben.
Mhm.
Und für die ist das Zertifikat gar nicht ausschlaggebend gewesen. Diese Erfahrung musste ich machen. Trotzdem waren diese Jahre bei der ICF und die Zertifizierung und die großartigen Kollegen, die ich dort getroffen habe, absolut wichtig. Alles das, was ich gelernt habe.
Mhm. Kostet wahrscheinlich auch.
Das nur als erste kleine Korrektur in deine Vorstellung.
Völlig in Ordnung. Aber ich gehe davon aus, das kostet dann auch Geld wahrscheinlich, ne? Dass man dann sagt, weil in der Theorie denke ich mir, okay, wenn man einmal das, in Anführungsstrichen einmal das Zertifikat hat, kann man es ja auch lassen, aber wenn du es in Anführungsstrichen aufgegeben hast oder sagst, ich brauche das gar nicht mehr, dann denke ich mal, wird es auch Geld gekostet haben.
Ja, die Mitgliedschaft kostet ja ganz normal Geld, völlig klar.
Ja.
Und die Rezertifizierung dann alle 3 Jahre dann auch wieder.
Mhm.
Und irgendwann habe ich gedacht, ach nee, es reicht jetzt.
Ja.
So, mittlerweile gehöre ich ja auch zu den Ü60-Männern, zu den weiten Ü60-Männern. Da relativiert sich dann doch schon so einiges.
Ja. Nee, kann ich verstehen. Rohr, lass uns mal ein bisschen von hinten beginnen, ne? Ich habe mir das, also wir haben ja so ein bisschen vorher natürlich logischerweise uns auch ausgetauscht und ich habe natürlich meinen Research betrieben so und du hast in jungen Jahren mal angefangen als hast dein Diplom-Ingenieur gemacht und hast dann auch in dem Bereich irgendwie gearbeitet für eine längere Zeit. Magst du da mal ein bisschen ausholen, was du da genau gemacht hast und welche Erfahrungen du da für dich so gesammelt hast?
Ich habe dieses naturwissenschaftliche Studium gemacht, Maschinenbau, habe
Ja.
ich studiert mit einem Abschlussdiplom an der damaligen TH Darmstadt, heutige TU Darmstadt, und bin dann in die Konstruktion gegangen. Ich habe gedacht, das ist einfach meins. Das ist. Aber manchmal zeigt dann erst die Praxis, es ist doch nicht so ganz das Richtige. Und ich musste eine bittere Erfahrung machen. Also ich bin krank geworden.
Oha, okay. In welcher Form?
Ich bin jetzt nicht irgendwie schwerwiegend mit Krebs oder so, aber ich war dauernd erkältet. Ich hatte dauernd irgendwelche Beschwerden und irgendwann mal musste sozusagen mein Geist einsehen, Moment mal, hier stimmt was nicht. Was stimmt denn hier nicht? Und dann musst du tief, tief gucken. Also wenn du ein Studium machst und wenn du einige Jahre dann arbeitest und wenn du gutes Geld verdienst und so weiter, naja, du hast eingangs gesagt, die beste Version von dir selber.
Ja.
Das war ein bitteres Learning damals, einzusehen, ich habe mich ein bisschen verlaufen. Und das Schlimmste war, ich weiß nicht, wohin es geht.
Okay. Kann ich
Also,
nachempfinden. Kann ich sehr gut nachempfinden, das sage ich dir.
ja, also
Okay.
es war
Und
wirklich schlimm. Der Vorteil war, ich war noch relativ jung, ich war Ende 20 und hatte noch keine Kinder und so weiter. Also ich hatte solche Verpflichtungen noch nicht. Hab dann tatsächlich irgendwann mal, als mein Geist durch den Körper weich genug geklopft war, aufgehört mit dieser Arbeit, ohne zu wissen, was kommen wird. Und das war dann wirklich ein bitteres Tal, das ich Freunden zu verdanken habe, die mich da durchgetragen haben. Sich eine neue Perspektive, nämlich die mit dem Journalismus,
Ja,
ergeben.
das finde ich spannend. Da bleiben wir mal ganz kurz dabei. Wie bist du, also kannst du ein bisschen deine Gefühlswelt von damals beschreiben und dich vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, kannst du dich daran zurückerinnern, wie du dich gefühlt hast, wenn man auf der einen Seite logischerweise gemerkt hat, hey Mann, das ist es nicht. Ich glaube, dass das extrem viele haben, vor allem in meiner Generation, ne? Also in dieser Generation Y, in der ich mich befinde. Das ist Frage 1. Frage 2, wie bist du da rausgekommen? Wie bist du damit dann umgegangen? Welche Gedankengänge und Prozesse waren bei dir im Kopf, die dann dich, ich sag mal, weitergeführt haben, sodass es wieder bergauf gegangen ist?
Gefühlt habe ich mich beschissen.
Mhm.
Und weißt du, wenn du morgens um 9 Uhr schon auf die Uhr guckst, wann endlich Feierabend ist, und du das über Monate machst oder vielleicht sogar noch länger, dann musst du irgendwann einsehen, hier stimmt ganz fundamental was nicht.
Ja.
Hier stimmt grundsätzlich was nicht. Du musst dein Leben in Frage stellen, Junge.
Mhm.
Du musst hingucken, was machst du da eigentlich? Und worum geht's dir im Leben? Worum geht's dir wirklich? Was ist dir wichtig?
Ja.
Und ich hatte das Glück, Christian, ich hatte das Glück, dass ich während des Studiums, das war meine erste Selbstständigkeit, während des Studiums habe ich zunächst als Musiklehrer und dann in der eigenen Musikschule, die ich aufgemacht habe mit einem Freund, habe ich die Erfahrung gemacht, wie es sein kann, wenn man eine Arbeit macht, die man einfach total gern macht, für die man brennt, die man liebt, dann guckst du nicht auf die Uhr und dann sind 12 Stunden rum und du merkst es gar nicht. Es ist eigentlich eher ein Energiebringer als ein Energieschlucker, so zum Thema.
Ja.
Diese Erfahrung hatte ich und ich glaube, dass die mich gerettet hat.
Ja.
Weil die hatte so eine Kraft. Dieses Gefühl, dass es eine andere Art von Arbeit gibt, die erfüllen kann. Dass dieses Gefühl hatte so einen Sog, dass ich bereit war, mein Leben in Frage zu stellen
Ja.
und irgendwann die Konsequenzen zu ziehen.
Ja. Mensch, das geht ja mega los hier. Finde ich genial. Okay, und dann hast du gesagt, als du das dann gemerkt, also auf Basis dieser vorherigen Erfahrung hast du dann gesagt, okay, ich weiß, da gibt es was, was auch immer das ist. Aber wenn ich in der Vergangenheit schon mal positive Erfahrungen gemacht habe mit einem Beruf, eine Berufung vielleicht, dann wird es das in der Zukunft irgendwo auch für mich dann geben. So, und dann hast du gesagt, okay.
Hoffentlich, hoffentlich.
Ja, oder hoffentlich, genau so. Und ich kann das sehr, sehr gut nachempfinden, Robert, weil ich mich gerade in einer extrem ähnlichen Situation befinde und weiß, wie man sich da so ein bisschen fühlt. Ist nicht einfach da so, also es ist nicht einfach damit umzugehen. So, und ich glaube, man braucht irgendwie.
Weißt du, Christian, da ist ja auch Scham da. Da
Ja.
ist.
Und Unbeschwertheit und Angst und auch sich selber einzugestehen, hey, du bist einen falschen Weg gegangen. Und das können die allerwenigsten. Ne? Also selber in den Spiegel zu gucken und die harte Wahrheit zu erkennen, ist nicht einfach. Das tut weh.
Du hast auch Phasen, wo du denkst, du hast versagt, du
Ja.
kriegst es nicht hin, du
Ja.
bist ein Null,
Ja.
und jetzt hast du es völlig verkackt und so weiter.
Ja. Ja, also vor allem witzig dabei ist, ich glaube, andere, die von außen gucken auf dich, ne, also du hast ein Diplom-Ingenieurstudium absolviert und hast dann angefangen in einem Beruf und weißt, bist ein smarter Typ, ne, und kriegst dein Leben in Anführungsstrichen, das läuft ja alles. Wenn andere drauf gucken, die sehen das viele, also wahrscheinlich nicht mal, ne, aber für einen selbst, wenn man da drauf guckt, sagt man, weil man eben weiß, das ist es nicht. Das ist eigentlich nicht ich beschreibe das immer so, das ist nicht der Weg A, wo du weißt, dass du ihn gehen musst, egal ob der ungewiss ist, schwierig ist, hart wird, und du weißt, dass das ein ganz, ganz schwieriges Ding wird, aber du weißt, du musst dahin laufen. Die
Exakt.
meisten entscheiden sich für B. Die gehen den sicheren, in Anführungsstrichen, Weg, wo sie nicht glücklich sind und sie wissen, dass sie nicht glücklich sind, aber es ist dieses Prinzip von. Ich bleibe lieber in meiner Höhle, weil draußen wartet der böse Bär, ja, was wir über Millionen von Jahren praktiziert haben, so ungefähr. Und ich bin völlig auf deiner Seite. Ich habe mich jetzt persönlich auch entschieden, diesen Weg A zu gehen. Ja, und nochmal, andere sehen das gar nicht, sondern das ist nur eine Sache, die liegt total bei einem selbst. Ne?
Ja, genau. Und ich möchte auch niemanden ins Unrecht setzen, der B
Nein.
wählt.
Nein, nein, nein.
Also ich hatte bei meiner ersten angestellten Ingenieursstelle zum Beispiel meinen Mentor, der hinter mir saß, damals ein großes technisches Büro, damals noch richtig mit Zeichenbrett. Ja.
Geil.
Das war ja schon in den 80er Jahren.
Ja.
Ja. Äonen her, wenn man als Internet-Kid aufwächst. Und er, wir mochten uns sehr. Und er hatte halt Haus und Kinder. Er war in der Verantwortung. Er hat gesagt, Herr Hiss, ich kann nicht gehen, aber Sie können noch gehen. Gehen Sie.
Ja, das ist sehr löblich, dass er das so sagt.
Also, ich ziehe heute noch den Hut vor ihm.
Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Man sagt ja auch immer irgendwie, selbst wenn das jetzt in diesem Fall bei dir keine Reise war, aber Reisende soll man nicht aufhalten. Ich glaube, Reisen kann man auf verschiedene Weise sehen. Ne? Sagen wir einfach mal die Reise durchs Leben so ungefähr. Und da sollte man jemanden, der was anderes machen will und weiß, er muss was anderes machen, halt einfach auch nicht aufhalten. Ne? Aber ich bin bei dir. Also diesen gerade beschriebenen Weg B, den die allermeisten gehen, ne? Ich sag mal so dieses klassische Ding, das ist nichts Schlechtes. Das will ich damit gar nicht sagen. Nur das ist halt das, was halt die meisten machen. Und für diejenigen, die ein Gefühl haben, hey, ich muss irgendwas in meinem Leben ändern, sonst drehe ich hier völlig am Rad. Ich kann auch nur wärmstens empfehlen, egal wie ungewiss das alles ist, geh diesen Weg, weil ich bin auch gerade dabei und kann sagen, das wird schon alles irgendwie. Bis jetzt ist es immer irgendwie gut gelaufen. Und wenn du zurückguckst, denke ich, wirst du das auch sagen können. Also, geh mal einen Schritt weiter. Kannst du ja mal ein bisschen ausführen, wie du dann eben in den Journalismus reingekommen bist und wie sich das dann auf dich ausgewirkt hat. Vor allem auch in Bezug auf die vorherige Zeit. Das würde mich mal interessieren. Also war das sofort weg, dieses Gefühl im Sinne von, ich weiß
Nee.
nicht, was und wie und das ist aber alles blöd? Oder war das ein Prozess oder wie hat
Das
sich das?
war wirklich das war ein Prozess von ungefähr 6 Monaten. Und mir ging es da teilweise arg schlecht. Ich erinnere eine Situation, da stand meine Freundin damals hinter mir. Ich an der Schreibmaschine, ne? Was machst denn du da? Ich tippe eine Bewerbung. Moment mal, wieso tippst du eine Bewerbung? Du hast gesagt, du wolltest dich nicht mehr be bewerben, solange du nicht weißt, dass es wirklich das ist, was du wolltest. Und tatsächlich habe ich mich für eine Maschinenbaustelle beworben.
Ah,
Ich
okay.
wollte es tun. Und sie hat gesagt, Moment, nee, nee, nee. So, du suchst was anderes, erinnere dich daran. Also die Hilfe von Freunden, Christian, das ist, also wenn du eingebettet bist in etwas, wenn du kraftvolle Beziehungen pflegst, wenn du Freunde hast, das ist das A und das O. Und das hat mich da auch sowas von unterstützt, ganz massiv unterstützt. Nee, ich habe das Blatt weggerissen. Hab gewartet bis zum nächsten Tag und dann sah die Welt schon wieder anders aus. Und irgendwann, oh Wunder, naja, ich habe schon immer gern geschrieben, ne? Das war schon immer so. Das war auch schon vor dem Maschinenbaustudium so. Und Schülerzeitung gemacht und so Zeugs. Und dann habe ich aber eine Anfrage gekriegt für einen Ghostwriting-Auftrag. Aus dem Bekanntenkreis. So, Robert, du schreibst doch gerne und gut, wie ist denn das, kannst du mir da behilflich sein? Und das war super, das habe ich total gerne gemacht, mit Begeisterung gemacht und ich habe Literatur gewälzt und gelernt und gelernt und gelernt und geschrieben und reproduziert. Und irgendwann, Moment mal, kann man eigentlich mit Schreiben Geld verdienen vielleicht? Dieser vage Gedanke hat mich dann in die Bibliothek getrieben. Ich habe meterweise Journalismus, Literatur mir ausgeliehen, habe Vorträge besucht, bin in die Redaktion, in eine der damals noch vorhandenen städtischen Redaktionen gegangen, habe gesagt, kann ich bei euch freier Mitarbeiter werden? Jo, und dann habe ich erinnere, lange Zeit hatte ich über meinem Bett den ersten Kontoauszug hängen mit 12 D-Mark für die 60 Zeilen A 20 Pfennig, die ich da gekriegt habe. Es war so geil, es war so, ja, weißt du, wo das Feuer in dir wieder entfacht wird, das du kennst. Ich kannte das. Und plötzlich war das wieder da und das war einfach sensationell. Und ich habe schnell gute Termine gekriegt, gute Aufträge. Ja.
Und eins
Und
nach
letzten Endes dann
dem
auch.
gekommen, ne? Das finde
Ja.
ich auch das wieder, finde ich faszinierend. Also ich find zwei Sachen daran extrem faszinierend. Nummer eins, du hast eben in so einem Nebensatz gesagt, oder du hast es erläutert, aber was ich daraus gehört habe, war etwas anderes. Du hast halt erzählt, dass du dich wieder für Maschinenbau beworben hast, ne? Und da kommt bei mir direkt so dieses typische Ding hoch, dass wir immer wieder zurück wollen in unser altes Leben, in die Komfortzone rein, in das, was wir kennen und bloß nicht raus da, wo es halt schwierig wird und wo man, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Robert, aber jedes Mal, wenn ich persönliches Wachstum erfahre, ja, in welcher Hinsicht auch immer, ob das jetzt durch den Beruf kommt oder durch Sport oder durch irgendwelche privaten Dinge, die man durchlebt, dann sind das meistens, oder das heißt meistens, Es sind immer Dinge, wo ich aus meiner Komfortzone raus muss, wo ich jedes Mal richtig stark irgendwie mich strecken muss, um irgendwas hinzubekommen oder zu schaffen, was ich halt hinbekommen will. So. Und ich finde es faszinierend, dass der Mensch immer wieder dazu neigt, zurückgehen zu wollen, zu dem, was er halt kennt. So, das ist Punkt eins. Und das zweite, was du jetzt gerade zum Abschluss gesagt hast, und das, auch das kann ich nachempfinden total, weil ich habe das nämlich beim Podcasts machen, habe ich genau das Gleiche. Ich habe da so Spaß dran, so Bock drauf, ich finde das mega. Aber nicht nur da, sondern auch, wenn ich daran denke, in der Zukunft meine eigenen Unternehmungen aufzubauen, ne, und mein eigenes Leben so zu kreieren, wie ich es mir vorstelle, hier oben in meiner Birne, da ist bei mir richtig Alarm im Körper. Also, da kriege ich die Energie, wenn ich darüber nur nachdenke. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, hey, ich muss noch in meinem jetzigen Job länger bleiben, will ich nicht sagen, dass der schlecht ist. Also, ich verdiene sehr, sehr gutes Geld. Ich habe da eine Menge gelernt in dem Beruf, hat mir viel weitergeholfen. Und ich kann immer wieder dahin zurück und könnte ein seichtes, leichtes, einfaches Leben führen, wo ich sag mal, überdurchschnittlich in Anführungsstrichen lebe, wenn ich das wollte. Aber das ist es halt eben nicht, sondern, und das macht auch kein Feuer in mir. Null. Wenn ich genauso wie du sagst, ich gucke auf die Uhr und denke mir, um Gottes Willen, muss das hier jetzt noch, und jetzt kommt wieder Uschi um die Ecke und will noch irgendwas von dir und, oh Gott, weißt du, und das finde ich spannend, dass irgendwie alle Leute die gleichen, wir machen alle dasselbe durch, nur auf eine andere Weise, weißt du? Das ist interessant, finde ich mega interessant.
Es war unvorstellbar, da mit 26, 27 Jahren, die
Ja.
ich damals alt war, die Vorstellung, dass ich das 30, 40 Jahre lang aushalten müsste.
Ja.
Das kann doch nicht Leben sein, habe ich gedacht. Leben ist doch irgendwie anders konzipiert. Das hat doch was mit Freude zu tun. Das hat doch was mit Abenteuer zu tun. Das hat was mit Feuer zu tun. Und nicht nur schwitzen und im Schweiße deines Angesichts und das ganze calvinistische Weltbild. No, es geht um Freude.
Ja.
Und wenn Menschen das tun, das habe ich dann in den Jahrzehnten, seitdem ich einen anderen Weg gegangen bin, auch mit vielen, vielen Coaching-Klienten und Klientinnen erlebt, wenn die wirklich das tun, was sie wollen, dann leuchten die Augen. Dann kommt Leben in den Menschen.
Absolut.
So, und das, darum geht es mir.
Ja.
Das für mich und mittlerweile halt auch viel für andere.
Ja. Bevor wir noch ein bisschen weiter so auf dieses Journalismus-Thema eingehen, ich würde dich mal was, also eine ganz allgemeine Frage fragen wollen. Auf Basis dessen, was du jetzt eben auch durch dein Coaching ganz, ganz, ganz viel dann wahrscheinlich erlebt wirst haben. Hast du das Gefühl, dass, ich frage mal anders, glaubst du, die Welt wäre eine deutlich bessere Welt, wenn mehr Menschen das tun würden, was sie wirklich tun wollen? Weil die Frage stelle ich mir ganz häufig. Ich denke mir irgendwie immer, wir leben in so einer Welt, in so einer Gesellschaft, wo du halt Dinge einfach auch öfters tun musst, um, sagen wir, wie es ist, ne? Also ich meine, die Rechnungen bezahlen sich nicht von selbst, so, und das Kind ernährt sich nicht von selbst ne, und weiß ich nicht, die kranke Mutti musst du ein bisschen Geld zuschieben oder weiß was auch immer es dann ist, ne, so, aber und das führt dann häufig dazu, dass Leute, oder weil sie so aufgewachsen sind oder weil sie nicht genug Vertrauen in sich selbst haben, dass sie glauben, sie können das, was sie gerne machen würden, auch wirklich umsetzen, whatever it is, ne, also es kann ja so viele Hintergründe haben, aber ich habe häufig das Gefühl, dass genau das so ein Negativeffekt auf ganz, ganz viele Leute hat, was dann natürlich, wenn man das Gesamtbild sieht, irgendwie sich einfach negativ auswirkt. Und ich denke mir jedes Mal, hey, wenn wir alle, oder nicht alle, aber wenn viel mehr Menschen das tun würden, was sie glücklich macht, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass es auch einfach einen deutlich positiveren Effekt auf die Gesellschaft als Ganzes hat. Weißt du, wie ich meine?
Mit Sicherheit ist es so. Und eben diese Gesellschaft könnte viel dafür tun, dass das passiert. Das fängt mit dem Bildungssystem an, also mit dem, was wir heute unter Schule verstehen.
Ganz großes Thema, ja, bin ich bei dir.
Und es setzt sich fort mit Unternehmenskulturen, die auf Kontrolle basieren und anstatt auf Verantwortungsübergabe an die Mitarbeiter und so weiter und so fort. Also, das heißt, diese Gesellschaft könnte viel dafür tun, dass Menschen mehr mit ihrem Kern verbunden sind. Ich glaube, Christian, ich glaube, dass es für ganz viele Menschen weniger darum geht, was sie tun, sondern vielmehr darum geht, wie sie es tun, wie sie es tun können.
Ja, bin ich bei dir. Total. Ich glaube, wenn die Leute mehr Verantwortungsgefühl haben und sich mehr verbunden fühlen mit dem, was sie da machen, mit der Sache, mit dem, was dahinter steht, ne? Ich könnte auch, by the way, ein, zwei Beispiele von Unternehmen nennen, wo ich persönlich der Meinung bin, die kommen jetzt, also die kommen vom überm Teich aus US, ne? Aber wo ich dir eins zu eins sagen kann, dahinter steht eine Mission. So, hinter dem, was sie tun. Und jeder Mitarbeiter, der da eingestellt wird, ne, natürlich sehe ich das nur aus einer weiten Entfernung, aber das, was ich sehe, ist vom Prinzip her, jeder, der da eingestellt wird, der sollte auch dieser Mission, die verinnerlichen und sagen, hey, das sehe ich genauso und das will ich machen. Und wenn dann alle, ich sage mal, in einem Boot sind und in die gleiche Richtung rudern, was glaubst du, was da für Energie und für ein Zusammengehörigkeitsgefühl und für ein, wie sagt man, im Englischen sagst du ein Purpose, ne? Also, dass du halt einen Sinn dahinter hast, hinter dem, was du da auch machst. Und vielleicht ist es gar nicht das, was du da tagtäglich tust, dass dich das erfüllt. So, aber die Frage, warum du das machst, ne? Und nicht einfach nur ein kleines Teil in dem großen Rad, zu sein, was sich irgendwie dreht, wo ich immer wieder ein bestimmtes Bild abgeben muss in einem Großkonzern, ja, damit ich irgendwann in 3, 4, 5 Jahren vielleicht mal einen Rang höher komme und dann nochmal 300 brutto mehr verdienen oder 500 oder was auch immer, und sagen kann, ich packe mir hier jetzt den Manager, Slogan drauf, ja, weil es mich irgendwie geiler macht, so ungefähr. Ich sage das jetzt einfach mal so. Das ist es halt nicht, ne? Sondern genau, was du sagst. Es ist eher das Warum und das Wie man das dann tagtäglich macht, was man da macht. Bin ich total bei dir.
Und ja, also ich hoffe sehr, dass ich da in absehbarer Zeit, jedenfalls noch in meiner Lebensspanne, vielleicht was ändert. Also wirklich strukturell und was ändert. Und vielleicht werden wir von außen dazu gezwungen. Aber jetzt kommen wir auf große gesellschaftliche Zusammenhänge, wir kommen auf die junge Generation, kommen auf Klimawandel und wir kommen
Auf ganz,
und
ganz
so.
viel. Ja.
Aber,
Wo die Leute dann sagen, setz dir mal deinen Aluhut wieder ab. By the way, ich habe hier oben noch einen Aluhut, weil ich habe letztens eine Episode hier bei mir zu Hause gemacht, wo wir einfach mal völlig wilde Themen besprochen haben. Und da habe ich mir hin und wieder mal einen Aluhut aufgesetzt, weil es lustig war und Spaß gemacht hat. Aber ich weiß, was du meinst. Man kann ganz, wenn man, ich sag mal, jemand ist, der kritisch denkt, ja, und kritisch hinterfragt, wo ich mich persönlich selbst zuzähle. Und ich glaube, dass das viel, viel, viel zu wenig praktiziert wird in unserer heutigen Gesellschaft. Dann kannst du ganz, ganz viele Sachen in Frage stellen. Ich würde dich, also das interessiert mich noch mal ganz kurz, bevor wir ein kleines Mini-Break machen und dann auf deine Coaching-Erfahrung eingehen. Wenn du jetzt das Thema Schule und Unternehmungen ansprichst, weil es ist ja so, das ist für die Kids und Jugendlichen, ist das irgendwie 70% ihres Alltags, ne? Logischerweise 80, ne? Zur Schule gehen, das sind 8 bis 10 Stunden am Tag. Für uns ist es eben arbeiten gehen, logischerweise. Und das ist meistens geprägt durch Konzerne und Mittelstand irgendwie, ne? So. Und deswegen sehe ich das genauso wie du. Wenn da sich nichts ändert, ne, und die Mechanismen und die Art und Weise, wie das funktioniert, das gleiche bleibt, dann wird sich auch in unserer Gesellschaft nicht wirklich was ändern. Kannst du, ohne jetzt großartig auszuholen, Punkte erkennen im Schulsystem oder im unternehmerischen Sinne, wo man wirklich mal dran drehen müsste? Ich gehe mal davon aus, du wirst dir da mal ordentlich Gedanken drüber gemacht haben, oder?
ich mache mir da häufig drüber Gedanken drüber. Und es jetzt kurz zusammenzufassen,
Schwierig, ne? Ja.
ich sage es lieber so, ich will es nicht zusammenfassen, aber ich nehme einen Punkt raus. Was mich zum Beispiel glücklich gemacht hat und wirklich immer freut, ist im Moment der Container in der Brand 1. Brand 1, Wirtschaftsmagazin.
Mhm.
Mein Geschmack das beste Wirtschaftsmagazin, deutschsprachige, das ich kenne. Und die haben so ein Format seit einiger Zeit entwickelt, wo sie, das nennen sie Container, wo sie fortführen von Ausgabe zu Ausgabe mit den Impulsen, die aus der Leserschaft kommt. Und da geht es im Moment um Bildung. Und die aktuelle Ausgabe zum Beispiel, da geht es darum, Leute, schafft die Noten ab. Die Unternehmen gehen voran. Es gibt Unternehmen, die nicht mehr das Zeugnis haben wollen von den jungen Bewerbern, sondern die erstmal Fragebogen machen und dann fordern sie auf, Videos einzuschicken. Und dann haben sie so bestimmte Auswahlkriterien. Und vielleicht ganz am Ende wird irgendwann mal gefragt, sag mal, wie sieht denn eigentlich mit deinen Noten aus? So? Aber diese Noten, die ein bestimmtes Gleichstellung oder Gleichmach oder eine vermeintliche Vergleichbarkeit erzeugen sollen, das sind doch nur Krücken. Ich kann mit einer 3, wenn ich in einem Level bin von 3, bin ich in der schlechten Klasse Obmann. Und in der guten Klasse bin ich Schlusslicht. Und die soziale Interaktion innerhalb dieser Gruppe wird sich abfärben. Aus diesem Verhältnis. Also, Kinder wollen lernen, dass die freien Schulen so boomen. Hängt damit zusammen, dass dort Möglichkeiten geschaffen werden, wo Kinder freier ihrem Lernwillen nachgehen können. Deswegen braucht dieses Bildungssystem meines Erachtens ganz, ganz dringend eine Reform. Und natürlich werden die Bewahrer werden auf die Bremse treten. Natürlich. Also es ist ein Prozess, der über wahrscheinlich 2, 3 Generationen gehen wird. Und in den Unternehmen muss es sich auch abbilden. Aber man sieht es in den Führungsetagen. Die Jüngeren, und du bist schon ein älterer Jüngerer, die Jüngeren erlangen von Führungskräften viel mehr emotionale Kompetenz, als das früher der Fall war. Ist heute zum Glück, es fängt an, nicht mehr so normal zu sein, dass du dein Menschsein sozusagen am Kleiderbügel, an der Garderobe abhängst und dann die Rolle Beschäftigter einnimmst. Nein, es braucht die Möglichkeit, dass wir als ganzer Mensch in unserer Arbeit präsent sein dürfen. Und da gibt es auch schlechte Tage. Da gibt es Sorgen, wo du als Vater dein krankes Kind zu Hause hast. Und so weiter und so fort. Also,
Also bin ich bei Robert, du pass auf. Ich kann jetzt schon sagen, dass wir noch eine Episode machen werden, alleine um einfach nur mal solche Themen zu sprechen, weil ich merke, man kann mit dir sowas gut besprechen. Weil, by the way, also mich würde jetzt gerade direkt schon interessieren, was die Leute sagen zu diesem Notensystem, ob sie eher Richtung abschaffen oder eher sollte bleiben. Weil mein innerer Instinkt sagt mir, das sollte bleiben, aus verschiedensten Gründen. Aber es ist witzig. Es ist, ne, das ist halt das, ne, Kommunikation, Diskussion und so weiter. Aber wir machen nochmal, was das angeht, eine andere Folge. Wir gehen jetzt gleich über zu dem Thema Coaching, ja, was ja auch so deine Kernkompetenz ist und alles, was du erlebt hast, Erfahrungen, Tipps, etc. Aber ich würde sagen, ihr Lieben, wir machen nochmal eine ganz, ganz kurze Pause, ja, und wir sind gleich wieder da und dann geht's weiter hier. Wieder, meine lieben Freunde. So, Robert, weiter geht's. Wir haben ja gerade gesagt, wir gehen jetzt mal so ein bisschen über zu deiner Coaching, Erfahrung, und beleuchten das Ganze mal so ein bisschen, weil mich das natürlich auch unendlich doll interessiert, ne? Vor allem dieses Thema Selbstständigkeit in Verbindung mit dem Thema so Beziehung, ne? Kannst du mal erstmal ganz kurz darstellen, wie bist du denn vom Journalismus da reingekommen? Weil es schon ein Wandel, ne? Also ich sag mal so, vom Journalismus irgendwie in so eine Richtung zu gehen, das ist völlig anderes. Würde ich jetzt erstmal
Ja,
sagen.
das Ganze, im Prinzip ist im Rückblick alles Folgerichtig. Ne? Und
Ja.
ich meine, hinterher sind alle dumm und klüger. Ne?
Ja.
Also ich bin in den Journalismus gegangen und es war einfach, es war irre, es war total super stark. Ich war zunächst freiberuflich am Arbeiten und als Pauschalist habe da sonntagsabends in der Sportredaktion für 50 Mark habe ich da die C-Klasse, Fußball-C-Klasse zusammen telefoniert und so und Kollegen kennengelernt und dadurch, dass man dann Leute kennenlernt und dann gab es halt Empfehlungen im Haus an den ja, jedenfalls habe ich dann volontiert. Also ich habe ein Redaktionsvolontariat gemacht, eine grundsolide zweijährige journalistische Ausbildung. Und bin dann übernommen worden und war dann Jahre in der Redaktion, bis irgendwann ich gemerkt habe, ah, es ist Zeit, dass ich wieder mein eigenes mache. Und dann war die Idee, dass ich als freier Journalist das Schreiben und die Technik zusammenbringe. Also, dass ich in die PR gehe und da als PR-Journalist arbeite. Und die Versuche, da Fuß zu fassen, die haben mich irgendwann, als es nicht funktioniert hat und so weiter, ich brauchte dann Hilfe und dann habe ich mir einen Coach gegönnt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn jemand mit dir, neben dir, auf Augenhöhe in die Richtung schaut, in die du möchtest. Und der andere, der weiß aber, wie sich das anfühlt, der war schon da. Der kennt es. Und diese Erfahrung zu machen, einen wohlwollenden Coach an der Seite zu haben, mit dem ich ungefiltert reden konnte, wo ich so unfertig sein durfte, wie ich war. Weißt du? So suchend, wie ich war. Und das alles durfte sein. Ich musste nichts darstellen, sondern ich konnte mit einfach all den Fragen kommen. Und dann habe ich es ausprobiert. Das hat mich absolut motiviert, mit diesem Coach sein. Und es war ja zu einem Zeitpunkt, es war ja vor 30 Jahren, da ist es noch nicht so an jeder Ecke, wie das heute ist. Es gab auch keine Coaching-Ausbildung in dem Sinne, wie es sie heute an jeder Ecke gibt. Es gab es in den USA, aber hier war das nicht so. Und dass dieses Beziehungsthema mit hineinkam mit der Zeit, das lag an meinem eigenen persönlichen Lebensweg als Mann, mit meiner Suche in der Liebe, mit dem Vaterwerden, mit den ganzen Fragen, die ich hatte, und dem Ausprobieren. Und es ist dann auch, als die Menschen, mit denen ich als Coach gearbeitet habe, dann, als die mal Vertrauen gefasst hatten, aha, der hieß, mit dem kann man reden und dem kann ich auch mal was Persönliches anvertrauen und der hat dazu wirklich was Fundiertes zu sagen, das hat mich gelehrt, dass das Thema Beziehungen, private Beziehungen oder sagen wir mal das Liebesthema, dass das seinen Platz haben kann in Business, auch im Business Coaching, wenn jemand das möchte. Weil es ja um den ganzen Menschen geht, weil es, wie wir vorhin schon gesagt haben, nicht darum geht, nur eine Rolle auszufüllen in seiner Funktion, in der Arbeit, sondern du bist ja ganz da. Und wenn du Liebeskummer hast, hey, also wenn dir wirklich der Dachstuhl brennt vor Liebeskummer, dann kannst du nicht performen.
Nee, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Okay, ja, finde ich spannend. Aber kannst du vielleicht mal so ein bisschen erläutern oder einen Ticken, wenn das nicht zu tiefgreifend ist? Aber du sagtest, aus eigener Erfahrung heraus hast du diese beiden Themen so verbunden. Gab es spezielle Momente oder Ereignisse, die dich dann dazu so geführt haben, zu sagen, du verbindest das in dein Privatleben, die du dann eben in dieses Coaching mit reingenommen hast?
Meine eigenen Schwierigkeiten, also die eigenen Probleme, die wir hatten, Entschuldigung, die wir hatten als junge Eltern,
Ja.
in unserer Ehe, also einfach alles, was so, was selber so an Fragen auf mich einstürmte und wo ich nach Lösungen suchte, wo ich dann vieles gemacht habe, also wo ich einen schamanischen Weg gegangen bin, Vision Quest gemacht habe, wo ich mich in NLP weitergebildet habe und was weiß ich was alles, Aufstellungen, also Familienaufstellungen
Ja.
kennengelernt habe und so weiter und so fort. Alles das hat zu dieser Mischung geführt. Und lange, lange gedauert, bis ich ganz offiziell auch dazu gestanden habe, dass ich das Liebesthema und das Business-Thema zusammensehe.
Ja.
Letzten Endes war das erst vor 10 Jahren, als ich mein Buch veröffentlicht habe, wo ich mich sozusagen gezwungen habe, öffentlich dazu zu stehen, dass ich das Liebesthema in dem Business-Coaching mitdenke und mit anbiete.
Ja.
Und wenn jemand es möchte.
Ja.
Und da ich mich, das ist jetzt schon länger her, schon 20 Jahre, da habe ich mich fokussiert auf die EinzelunternehmerInnen und die Selbstständigen, die kleinen Selbstständigen. Ich
Ja.
habe dann nicht mehr für die Größeren gearbeitet.
Ja.
Da ist es irgendwie, das sind wie Motorboote, Christian. Das ist, diese Menschen hängen nicht zwischen Hierarchieebenen, wo sie Befindlichkeiten von oben und von unten austarieren müssen. Ich habe vorher fürs Mittelmanagement gearbeitet,
Ja.
sondern das sind selbstständige Leute, die direkt etwas umsetzen oder nicht.
Ja.
Und bei denen der Unternehmer das Unternehmen ist.
Okay.
Das heißt, persönliche Defizite, persönliche Wachstumspotenziale wirken sich sofort auf die Firma aus, unmittelbar,
Verstanden.
direkt.
Ja. Sind Leute, sind im Prinzip Macher, die direkt die Dinge umsetzen, ne? So
Ja,
wie
genau.
wahrscheinlich auch dann die allermeisten Unternehmer dann auch wirklich ticken oder Einzelunternehmer oder Kleinunternehmer, ne?
Genau.
Ja, macht Sinn. Wieso hat das denn so lange gedauert, bis du dich dazu entschieden hast oder den Mut gefunden hast, das Ganze dann zu verbinden und auch öffentlich zu machen? Warum hat das, also was war der Hintergrund, dass du es nicht früher gemacht hast? Wenn du dich damit
Schieß.
sowieso schon so lange beschäftigt hast, weil das klingt so ein bisschen so, als wäre das nicht so einfach gewesen. Warum auch immer.
Schieß. Ganz einfach Schiss.
Okay, weil.
Weil, also, Liebe und Business geht's noch?
Ja.
Hallo?
Ja. Ich habe mir das schon gedacht. Habe mir schon gedacht. Ja. Das ist ja nicht zusammen so ungefähr, ne? Wer redet denn im Business über solche emotionalen Themen?
Ja. Und deswegen hat es gedauert, bis ich das innere Standing hatte, mich damit hinzustellen und öffentlich zu werden.
Und was mich, also kannst du mal erklären, vielleicht so ein bisschen, wie du typischerweise da so rangegangen bist oder rangehst, wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, sagen wir mal, Peter kommt zu dir, ja, und der ist irgendwie im Mittelmanagement unterwegs oder der ist halt selbstständiger und hat vielleicht 5 Mitarbeiter oder was auch immer. Und der merkt, hey, ich kriege mein Privatleben hier und vor allem auch mein Liebesleben, wie auch immer, nicht wirklich mit dem Job vereinbart oder mit dem Unternehmertum. Und wie geht man denn dann daran? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es viele da draußen gibt, die halt genau mit sowas ein Problem haben. Ne? Also, aber das halt nicht angehen können, wollen, nicht die Zeit finden oder es wegschieben. Aber es eigentlich, ich sag mal, eher vorgelagert sein müsste, erstmal seine persönlichen Sachen in den Griff zu kriegen, um dann, wie du schon eben meintest, ja auch, ne, um dann im Beruf, in der Berufung, im Unternehmertum performen zu können. So, jetzt will ich dich fragen, wie geht man sowas denn an?
Ich habe keinen Fahrplan. Ich habe kein Rezept. Ich habe keinen Königsweg. Ich kann diese Frage nicht beantworten, sondern das ist von so vielen Faktoren abhängig. Es hängt zum Beispiel von der Dringlichkeit ab. Also wenn da jemand der Dachstuhl schon brennt und dann müssen wir erstmal gucken, wie wir löschen können. Also das ist dann die allererste Maßnahme. Aber grundsätzlich gibt es einen Ansatz, der nennt sich Basic ID. Also es geht darum, dass du den Menschen betrachtest in seinen Verhaltensweisen, in seiner Art, wie er spricht, in seiner Art, wie er sich bewegt. Wie er sich ernährt. Gibt es beispielsweise ein Suchtverhalten? Ja, nein. Und vor allem, dass du mit einem Menschen über Werte ins Gespräch kommst. Über das, was einem Menschen wirklich, wirklich wichtig ist. Und viele wissen das erst gar nicht, aber wenn man dann mal ins Gespräch kommt, wird es ganz schnell deutlich. Nur das dann zuzulassen, Christian, also wirklich nach vorne zu tun, so nach vorne zu tun, das könnte mit Veränderungen verbunden sein. Und dann entsteht unter Umständen schnell Angst. Moment, huch, also.
Komfortzone.
Genau. Genau. Also es geht darum, dass wenn ich mit einem Menschen arbeite, dass wir uns möglichst von Konzepten befreien oder bemerken, was Konzepte sind und gucken, worum es dem Menschen im Kern geht. Und dann schauen, was kann ihn oder sie unterstützen.
Ja, finde ich spannend.
Aber ich kann die Frage, wie man da rangeht, kann ich so nicht beantworten, weil ich es nicht weiß. Das ergibt sich aus dem Kontakt und der ist ganz individuell, so wie die Menschen, mit denen ich arbeite.
Macht ja auch Sinn, ne? Jeder ist unterschiedlich, jeder hat irgendwie doch andere Probleme, auch wenn sie sich vielleicht ähneln, aber jeder fühlt das anders, fühlt sich anders und hat doch einen anderen Weg. Also ist für mich total einleuchtend. By the way, ihr Lieben, ich habe mal eine Episode rausgehauen über Kernwerte, ja, weil ich der Meinung bin, dass Werte, die man halt selber als Mensch hat und auch irgendwie vertritt oder vertreten sollte, unendlich wichtig sind. Unendlich wichtig sind. Also von daher finde den Ansatz gut, sich auf sowas erstmal zu berufen und zu gucken, wer bist du eigentlich? Was sind deine Werte? Was willst du eigentlich? Was willst du vom Leben? Und so weiter und so fort. Und dann daraus dann was zu ziehen, ne? Das finde ich ja, extrem spannend.
Also was ich mit großer Kraft und Erfahrungswert sagen kann, und es ist weit aus dem Fenster gelehnt, aber trotzdem sage ich, wenn du ein wertebasiertes Leben lebst, in das ein wertebasiertes Arbeiten hineingehört, wirst du ein erfolgreiches und erfülltes Leben leben. Das lässt sich dann gar nicht mehr verhindern.
Absolut. Wobei ich sagen würde, dass halt das Thema Erfolg, ja, für jeden anders definiert sein kann.
Ja, das sowieso.
Ne? Ja, genau. Also das finde ich halt schon wichtig, weil man kriegt ja, ich meine, wie ist es denn heute in der, das war ja schon wahrscheinlich immer so, also das wirst du besser wissen als ich, aber wie wird heute Erfolg häufig gezeigt, definiert über Medien? Ne? Also weiß ja jeder, irgendwie hast geile Häuser, festiges Haus, hast ein riesen Unternehmen aufgezogen, Am besten läuft dein Familienleben ja sowieso super Suche und hast noch drei Kinder großgezogen, die auch alle mal der absolute Oberknaller werden. So, das ist so das Gesamtpaket, aber so ist die
Du
Realität.
kannst ja mal, nach unserem Gespräch googeln nach Ralph Waldo Emerson.
Ja.
Erfolg ist.
Ja.
Und dann wirst du etwas lesen, was vor 110 Jahren oder sowas geschrieben wurde.
Ja.
Erfolg ist.
Ja.
Zum Beispiel einen Garten zu betreiben, ein Kind zu begleiten
Ja.
oder was auch immer.
Ja.
Also, Ralph Waldo Emerson, wenn du Lust hast, schau mal nach.
Hey, du, ich werde Amazon mal hier unten in die Description auf jeden Fall reinpacken. By the way, ich finde die Zitate, die Amazon immer mal so rausgehauen hat, oder ich meine, ist ja sehr bekannt, der Mann. Da ist halt so viel Wahres dabei, ne? Und so, das ist einfach genial, was die sich damals
Ja.
schon alles so überlegt haben, auf jeden Fall. Aber Robert, ich will noch mal ein bisschen weiter da bohren. Was sind denn, das würde mich einfach mal interessieren, was sind denn so die häufigsten, ich will nicht sagen Fehler, aber die häufigsten Punkte, die dir aufgefallen sind bei deinen Klienten, wo es meistens dann hapert an dieser Business-Beziehungsverbindung. Was sind so Kernpunkte, die vielleicht auch jemand, der hier dann zuhört oder zuschaut, vielleicht in sich selbst erkennen kann? So, also was sind so die häufigsten, die du mal mitgekriegt hast, wo du sagst, das ist mir immer wieder aufgefallen?
Wenn du selbstständig bist, gibt es auf jeden Fall Phasen, wo du richtig gefordert sein kannst. Also wo es einfach darum geht, dass du so richtig reinhaust. Und das heißt, dass du dann auch mal 12, 14, 16 Stunden arbeitest und vielleicht auch mal das ein paar Wochen lang. Das kann passieren. Wenn du darüber dein Beziehungsleben aus den Augen verlierst, und es ist mir selber auch passiert, dann wird es gefährlich.
Okay.
Also, das heißt, der Wert, Beziehung zu leben, den habe ich aus meiner schmerzlichen Erfahrung heraus weiter nach oben gehoben, in meinem Lebensweg. Also, zum Beispiel, wenn Selbstständige sich darauf berufen, ich muss, nächste Woche muss ich in die Schweiz und in 3 Wochen muss ich an dem Kongress teilnehmen und im Sommer, oh Schatz, mit dem Urlaub, das wird aber nichts, ich muss noch, dann ist was aus dem Ruder gelaufen. Dann wird die Selbstständigkeit als Entschuldigung benutzt, als Begründung benutzt, als vermeintlich gute Begründung für etwas, was in Schieflage geraten ist. Und wenn dann die Menschen nicht bereit sind, genauer hinzuschauen, was in der Beziehung gerade fehlt, worin die Schieflage liegt, und wenn es nicht mehr darum geht, dass die beiden miteinander übereinander reden können. Miteinander übereinander reden können. Nicht nur über die Nachbarn und über die neuen Fliesen im Bad und die Kinder, die auf die nächste höhere Schule wollen, sondern miteinander. Hey, was interessiert dich eigentlich in deinem Leben? Was möchtest du im nächsten halben Jahr erleben? Stört dich was an mir? Und so weiter und so fort. Also das ist miteinander übereinander reden. Das verloren geht, zum Beispiel wegen der Selbstständigkeit. Und es liegt so nahe, als Selbstständiger so zu argumentieren.
Klar.
Hey, ich muss doch, das siehst du doch, Schatz, ich verdiene doch unser Geld oder so.
Ja. Nicht gut. Aber verstehe, obwohl ich, wie gesagt, selbst noch keine eigenen Unternehmungen führe, was auch immer kommen wird, kann ich das sehr gut, ich kann das schon hören, so ungefähr, ne, dass viele das eben so machen. und so argumentieren, weil man ist ja auch einfach, ne? Also in Anführungsstrichen einfach, weil man sagt,
Es ist auch schwer zu unterscheiden, Christian. Es ist schwer zu unterscheiden, wo du wirklich gefordert bist und wo du dranbleiben musst, damit der Laden in Schwung kommt oder nicht kippt oder sonst was. Das zu unterscheiden von, ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen. Ich vernachlässige gerade einen wesentlichen Lebensbereich. Und der gute alte Stephen Covey, der hat mal gesagt, es gibt vier menschliche Grundbedürfnisse: Leben, Lernen, Lieben und ein Vermächtnis hinterlassen. Und damit hat er eigentlich es sehr einfach zusammengefasst. Wenn du einen dieser Bereiche vernachlässigst, dann kommt das ganze Schiff in Schieflage. Und mit einem Vermächtnis hinterlassen, in neueren Ausgaben geht es jetzt eher um Spirit. Also es geht um die spirituelle Komponente. Also Leben ist alles das, wo du dein Geld verdienst und wo du ein Dach über dem Kopf hast und du es warm hast. Lernen ist deine Entwicklung, wo du dich ausdehnen willst, Neues erfahren willst, Abenteuer. Lieben ist alles, was mit sozialer Interaktion zu tun hat. Nicht nur die partnerschaftliche oder die sexuelle Liebe, sondern überhaupt Kontakt. Und eben dieses Spirituelle, wo es über dich hinausgeht, dass du alle vier Lebensbereiche im Blick haben sollst. Und das ist für mich ein ganz, ganz kraftvolles Bild, wo der Stephen Covey zusammengefasst hat, worum es geht. Auch und gerade für dich, wenn du selbstständig bist. Wenn du auch die ökonomische Verantwortung für dein Leben voll übernimmst und wo du ständig gucken musst, dass neue Aufträge reinkommen oder du neue Ideen hast für ein neues Produkt und.
Aber das ist ein grundsolider Ansatz, würde ich sagen, ne? Weil das fasst es wirklich halt sehr, sehr, sehr gut zusammen. Du hast allerdings selber so ein bisschen eingeleitet in meine nächste Frage, die ich stellen wollte. Nämlich, wenn man dann in so einer Position ist, wo es schwierig ist, ja, und man sagt man mal, man hat diese Probleme in Beziehungen, sei es jetzt also zwischenmenschlich irgendwie mit Freunden oder dann eben auch mit dem Partner, Partnerin, wo oder erstmal anders gesagt, gab es auch Situationen in deinem Coaching-Leben, wo du jemandem in Anführungsstrichen, so komisch das klingt, aber empfehlen musstest, hey, vielleicht musst du hier auch einen Cut machen? Beziehungsweise anders gefragt, wo weiß man oder ab welchem Punkt weiß man denn, ob es nicht vielleicht besser ist, einen Cut zu machen? Zu sagen, hey, unsere Wege trennen sich so ungefähr, ob das jetzt, wie gesagt, mit Freunden oder mit Partner ist, sagen wir dahingestellt. Kann man das definieren? Wie sind da deine Erfahrungswerte? Weil ich frage das deswegen. Ich glaube, dass es vielen Leuten schwer fällt, sich einzugestehen, wenn irgendwas wirklich eigentlich vorbei ist. Wo man weiß, das Schiff ist an und für sich schon gesunken, nur man versucht sich irgendwie an der Reling noch festzuhalten, wie bei der Titanic, weißt du, wo das Ding untergeht und die allerletzten halten sich da oben und springen erst ab dem letzten und dann ertrinken sie trotzdem, weißt du? So, obwohl jeder wusste, scheiße, du hättest eigentlich schon vor 2 Stunden das erste Boot nehmen müssen und ab geht die wilde Fahrt, so ungefähr, ne? Und ich frage es selbst, weil bei mir war es genauso. Weil ich habe das selbst auch schon erlebt. Ja, und ich habe noch lange, lange an einer Beziehung festgehalten, wo ich eigentlich wusste, das macht gar keinen Sinn. Und am Ende war nicht ich derjenige, der das beendet hat, sondern meine Ex-Partnerin. So. Und dann habe ich mir, heute denke ich darüber nach und denke mir, Christian, ich will nicht sagen, also ne, ich gucke dann in den Spiegel und sage, ich will nicht sagen, du hast da Zeit verloren. Das nicht, weil du hast es trotzdem probiert und wolltest irgendwie das Retten in Anführungsstrichen weiterführen und hast alles versucht. Und die Person gegenüber hat auch alles Mögliche versucht, so in dem Sinne. Aber ich glaube, eigentlich wussten beide, es macht gar keinen Sinn mehr. So, und jetzt zurück zu meiner Frage. Kann man das erkennen? Kannst du das irgendwie.
Es ist nicht meine Aufgabe,
Ja, okay.
jemanden darauf hinzuweisen.
Ja.
In der Coaching-Rolle meinen Klientinnen auf Augenhöhe begegnend, habe ich die Prozessverantwortung, also für das Gespräch. Aber die inhaltliche Verantwortung, die liegt natürlich bei meinen Klienten und Klientinnen. Es ist ja deren Leben. Wir können im Coaching-Gespräch diese Optionen reflektieren, und das tun wir auch. Haben Sie eigentlich mal darüber nachgedacht, sich zu trennen? Wie wäre das für Sie, wenn Sie alleine lebten? Nehmen wir mal an, die Kinder sind bei Ihnen als Vater oder als Mutter. Und wenn ein Coaching-Prozess an dem Punkt ist, dann, und ich solche Fragen stellen, dann kommt auch meistens, ja, ich habe da schon drüber nachgedacht, natürlich.
Klar.
Aber das ist ja nicht meine Aufgabe,
Ja.
sondern wir können dann darüber sprechen und können die Optionen reflektieren und können immer wertebasiert dann herausfiltern, wie jemand sich beispielsweise verhalten möchte. Also im Moment begleite ich zum Beispiel ein Paar, da wird es darum gehen, dass die beiden nicht in einen Rosenkrieg abdriften.
Okay.
Ich weiß nicht, ob ich was dazu beitragen kann.
Ja.
Ich werde mein Bestes geben.
Ja.
Die Menschen sind ja nicht bösartig,
Nee.
sondern da ist etwas zu Ende und das ist mit Verletzungen verbunden und so weiter. Und dann geht es um Behutsamkeit, um Langsamkeit, um Selbstmitgefühl, um dann da heraus möglichst nicht zu verletzen, möglichst kein Porzellan zu zerschlagen. Und vor allem, wenn es noch um Kinder geht.
Ja, auf jeden Fall. Sag mal, kannst du für Leute da draußen, unabhängig jetzt davon, dass natürlich jeder so seine eigenen Geschichten hat, seine eigene Situation, was wir eben schon meinten, deswegen sagtest du ja auch, du kannst halt keinen generellen Ansatz, also es gibt keinen generellen Ansatz, den du immer wieder fährst, so ungefähr, aber kannst du einige allgemeine Tipps geben, an Leute, die sie so für sich in ihrem Alltag, in ihrem Leben einbauen können. Das Erste, was mir halt in den Kopf kommt, sind irgendwelche bestimmten Fragen stellen in bestimmten Zeitabständen. So als Beispiel, als ein Tool, als ein Werkzeug, um halt diese Beziehung zwischen Menschen ja, gesund zu halten. Weißt du, wie ich meine? Also was gibt es, hast du da bestimmte Tools, die du empfehlen kannst? Weil ich zum Beispiel frage mich, also ne, ich gehe noch, ich weite das ein bisschen aus, weil ich gehe, ich mache das selbst mit mir. Ne? Das hat nichts mit zwischenmenschlichen Beziehungen bei mir zu tun, aber ich stelle mir in gewissen Abständen immer halt wieder Fragen. So im Sinne von,
Genau.
Christian, den Weg, den du gehst, repräsentiert das noch deine Werte oder haben sich deine Werte eigentlich verändert? Oder
Genau.
Christian, whatsoever, ne? Was auch immer das dann ist. Das finde ich ein geiles Tool, dieses Ding von Bewusstsein entwickeln, Fragen stellen, selbst reflektieren und das in gewissen Zeitabständen sich dazu zwingen, das zu machen. Das ist ein Tool, was ich so für mich nutze. Jetzt zurück zu meiner Frage an dich. Gibt es was, was du Unternehmern empfehlen, Unternehmerinnen empfehlen kannst, was sie halt vielleicht immer mal wieder als Basistools für sich nutzen können?
Ich bin jetzt immer noch bei dem Beziehungsthema, ja?
Yeah.
Ja. Also vor allem Qualitätszeiten einzubauen.
Okay.
Das heißt, ganz klar mit dem Kalender in der Hand gemeinsam zu vereinbaren, wann wir was zusammen machen. Wenn es eine Familie ist, dass es auch Qualitätszeiten des erwachsenen Paares geben muss. Also wo sie sich zumindest die Eventualität in den Alltag bauen, sich als Liebespaar zu begegnen, jenseits des Elternpaares. Also etwas ohne, bei ganz kleinen Kindern ist es ganz schwierig, aber sobald die ein bisschen größer sind, kann man sich da gibt. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist am Anfang
Ja,
oder eine Stunde, und
ja.
dann wird es zum Abend, also Qualitätszeiten ganz bewusst einzuplanen
Ja.
und die auch so als Commitment zu begreifen, es muss ganz viel passieren, dass ich das absage. Es muss wirklich, um mit Asterix zu reden, es muss uns der Himmel auf den Kopf fallen, bevor ich diese Verabredung mit absage oder verschiebe.
Und wie kriegt man das, ich gehe mal dazwischen, wie kriegt man das hin, ohne dass es sich zwanghaft anfühlt?
Ja.
Ja.
Wenn es sich zwanghaft anfühlt, ja, ich kann keine Lust haben. Ich habe aber auch zu meinem Laufen gehen oft keine Lust.
Ja.
Ach komm, ich bleib lieber noch, ich bleib lieber noch ein bisschen zu Hause und trinke noch ein Tässchen Kaffee. Es ist gerade so gemütlich. Also, es geht darum, dass ich, wenn ich ein Commitment abgebe, dass ich das auch einhalte.
Ja, ich sage
Natürlich, es
immer,
kann dies und
weißt
jenes
du was?
passieren, aber es braucht ein Commitment. Das ist das Wichtige. Qualitätszeit.
Ja,
Und zum Beispiel, das war's.
das ist ein Punkt, den du nennst. Du kannst gerne gleich nochmal einen zweiten und einen dritten, jetzt wo es gegen Ende, sage ich mal, der Episode geht, gerne nochmal nennen. Aber ich will nur einen ganz kleinen Punkt einwerfen. Ich nenne das immer, oder ich sage das, und das habe ich auch von einem amerikanischen Unternehmer, der einfach sagt, keep the promises you make to yourself. Ja, ganz einfach. Wenn du ein Commitment abgibst, dann halt das auch ein. Verdammt nochmal. Wenn du sagst, ich werde 10 Kilo verlieren und dafür muss ich jeden Tag, Quatsch, jeden zweiten Tag laufen gehen für 45 Minuten und ich muss mich gesund ernähren für 3 Monate, 5 Monate, 6 Monate und du sagst, ich mache das, dann mach das gefälligst auch. Weil das hat nämlich auch was damit zu tun, wenn man das nicht macht, dann hat das negative Effekte auf dich selbst. Du sagst dir ja selber im Prinzip, scheiße, ich krieg das nie hin. Bin Versager, so ungefähr, ne? Und im Umgekehrt, wenn du es aber einhältst, baust du Selbstvertrauen auf, du baust Stärke auf, du baust Rückgrat auf und so weiter, ne? Und das kannst
Wir
du halt.
müssen aber aufpassen. Wir müssen auf eins aufpassen. Lange Zeit bin ich in diese Falle gelaufen,
Ja.
dass ich etwas durchgezogen habe, was ich gesagt habe, bis zum Erbrechen, bis es mir schon nicht mehr gut getan hat.
Ja.
Und das war ein Fehler. Das ist dann nämlich einfach nur rigide.
Ja.
Wenn sich aber etwas verändert hat, wenn ich ein Commitment habe, wo andere Leute involviert sind, und wenn sich etwas verändert hat, entweder in meiner Sichtweise oder von den Rahmenbedingungen her, und ich will das nicht mehr so weitermachen, dann geht es darum, dass ich ins Gespräch gehe mit den Menschen, die davon betroffen sind. Und ich sage, hey, es hat sich was verändert. Für mich, ich möchte nicht mehr diesen Kurs besuchen mit dir oder was weiß ich. Ich möchte was anderes machen und darüber möchte ich mit dir reden. Also nicht einfach durchziehen bis zum
Ja.
Erbrechen, sondern wenn sich irgendwas verändert hat, geht es auch darum, durch ein Gespräch, das notwendig ist, die neuen Rahmenbedingungen festzulegen. Und wenn es dann vielleicht nicht mehr weitergeht, geht es halt nicht mehr weiter. Aber das bedeutet auch Integrität für mich.
Ja, bin ich total bei dir. Also wenn da 2 Personen oder 3, 4, 5, 10, was auch immer, ne, dabei sind, dann bin ich total, da kannst du nicht einfach knallhart immer weiter durchziehen und das wird schon so ungefähr. Da bin ich bei dir, da zählen ja mehrere Menschen zu. Das Einzige, was ich meinte, ist, wenn man es auf sich selbst bezieht, ne? Also ich denke mir dann so, okay, du kannst nicht jedes Mal irgendwas anfangen und dann einfach aufhören, weil dir gerade danach ist, ne? Sondern
Ja,
du machst ein
ja,
Commitment.
ja.
Und dann zieh das auch gefälligst durch. Wenn du es dann durchgezogen hast und du merkst im Endeffekt dann danach, hey, die Situation hat sich jetzt geändert, ja. Ich nenne dir ein einfaches Beispiel. Ich habe sehr, sehr lange jetzt für die letzten 3, 4 Jahre extrem viel Sport gemacht. Also wirklich so, dass andere sagen, du bist doch völlig Banane in der Birne, ja. Und jetzt bin ich gerade an einem Punkt, wo ich immer noch viel Sport mache, weil ich es mag, weil es viele Benefits für mich hat und es mir gefällt und viele andere Dinge, ja. Aber ich merke, die Situation ist jetzt anders. Ich muss es ein bisschen reduzieren, weil ich andere Dinge in den Vordergrund stelle. Ja?
Genau.
Und das ist natürlich nur für mich. Wenn man aber mehrere Personen dabei hat, dann klar, dann ist es, geht es nicht nur um mich, sondern geht es auch um andere. Und dann bin ich eins zu eins bei dir. Also dann muss man natürlich gucken, wie ist die Dynamik, wie ist die Situation. Und ich finde, ne, absolut richtig. Hast du noch zum Abschluss noch einen zweiten? Also einen zweiten Tipp? Also
Ja.
Quality Time, top. Aber gibt es noch was anderes? Ganz, ganz dickes?
Um Hilfe bitten.
Okay. Okay.
Ganz einfach, ganz einfach in Anführungsstrichen, um Hilfe bitten. Also sich mitteilen mit anderen. Das kann ein guter Freund, eine gute Freundin sein. Was auch immer, das kann auch bis zu einer, also ich meine wirklich die ganze Bandbreite, auch die professionelle Ebene, auch die psychotherapeutische Hilfe oder das Coaching oder sonst was. Aber den Gedanken aufzugeben, ich muss es alleine schaffen, das müssen wir alleine hinkriegen. Nein, nein, das musst du nicht.
Sehr gut. Sehr gut. Ja.
Wirklich nicht.
Ja, es ist wahrscheinlich nicht einfach für viele, ne? Weil da ist das Ego mit involviert und der Stolz mit involviert und
Vor allem Scham.
Scham.
Es hat viel mit Scham zu tun.
Ja, kann ich.
Dabei, wenn du dir einen Arm brichst und dann schämst du dich nicht, dass du zu einem Arzt gehst und dir helfen lässt. Wenn du Zahnschmerzen hast, schämst du dich nicht, dass du zum Zahnarzt gehst.
Ja, es ist so, da hast du recht. Das ist halt, wenn emotionale Dinge im Spiel sind, denkt man irgendwie, man ist ein weicher Waschlappen oder so, wenn man das. Ich hatte letztens hatte ich eine Folge auch aufgenommen, ich weiß noch gar nicht, ob ich die schon rausgehauen habe, wo es auch um solche Themen geht, ne? Also die kommt jetzt am Wochenende, am Sonntag kommt die raus. Da sind auch solche Dinge mit da drin, wo ich sage, hey, wenn ihr Probleme habt, psychisch, ja, mental, irgendwas ist, dann ist es, dann zeigt es Stärke, wenn ihr euch Hilfe sucht, weil die wenigsten das können. Ja, es ist eher eine Form von Schwäche, sich immer wieder hinzustellen, aufzuplustern und zu sagen, ich brauche das alles nicht, weil warum auch immer, ne? Was auch immer man sich dafür Beweggründe dann dahin spinnt. Aber es ist halt wirklich eine Form von Stärke, bin ich total bei dir. Robert, wir kommen jetzt so langsam zum Ende und
Ja.
ich wollte dich nochmal jetzt zum Ende hin dann einfach nochmal fragen, gibt es noch irgendwas, was du den Leuten da draußen vielleicht mitgeben willst? Und zweitens, du kannst auch gerne nochmal ganz kurz ein bisschen Werbung für dich machen.
Was ich mitgeben möchte, ist, wir hatten es schon mal im Laufe unseres Gesprächs am Wickel, gute Beziehungen, wohlwollende Beziehungen. Herzvolle, freundschaftliche Beziehungen auf privater wie auf beruflicher Ebene halte ich für das A und das O eines gelingenden Lebens.
Schön.
Und gerade heute Morgen habe ich, der Weltglückstag, irgendwie gestern oder heute, keine Ahnung, habe ich das wieder gelesen, ich glaube auf spiegel.de. Tatsächlich stehen Beziehungen, der Wert von Beziehungen ganz, ganz oben, wenn Menschen sich glücklich fühlen. Es ist nicht das dicke Auto, es ist nicht das Mega-Haus, das macht eine Weile lang froh. Aber tragende Verbindungen, wenn du einen wirklichen Freund, eine wirkliche Freundin hast, ist ein unschätzbares Geschenk für ein Leben. Und deswegen achte darauf, dass du gute Beziehungen lebst. Bring dich ein.
Mega. Und ich schließe das Ganze mal ab hier. Also, by the way, es gibt ein YouTube-Video, da wurden Leute über 80 Jahre lang begleitet. Da wurde eine Studie gemacht und da ist genau der Punkt an Punkt Nummer 1, Beziehungen.
Genau,
A und O.
genau.
Ihr Lieben, wenn ihr den Robert ja, verfolgen wollt, wissen wollt und Kontakt zu ihm aufnehmen wollt, ich hau alles unten in die Description rein. Ja? Und ich will das Ganze wieder abschließen mit denselben Worten, wie ich es immer tue. Ja, wenn ihr irgendwas mitnehmen konntet, gerne liken, kommentieren, teilen und den Kanal abonnieren, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten, ihr Lieben, würde ich sagen, ihr wisst ja, ich habe euch alle lieb. Ich wünsche euch nur das Beste. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.